Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fußballfrequenz. Mein Name ist Nick Kastner und ich spreche heute mit dem Filmemacher Farshid Ali Sahedi. Er kommt aus Oldenburg, hat dort unter anderem neben vielen, vielen, vielen Filmen eben auch einen zum VfB Oldenburg gemacht, zur Geschichte und ein bisschen was zur Fanszene des Vereins. Und warum ich ihn eingeladen habe, ist sein Film Zeit zum Atemholen. Das ist ein Film, der ja durch traurige Umstände oder tragische Umstände entstanden ist. Denn ihr erinnert euch vielleicht noch an die Meldung, als sich eine junge Iranerin selbst angezündet hat, weil sie eben nicht das Spiel ihres Lieblingsvereins sehen konnte. Und genau das war der Grund für ihn, da mal genauer drauf zu schauen, was es damit auf sich hat. Und für mich der Grund, ihn hier einzuladen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch und wie immer, wenn euch die Folge gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast einfach weiterempfehlt. Das hilft immer noch am meisten. Ganz herzlichen Dank dafür und jetzt viel Spaß. Ich würde gerne mal so ein bisschen anfangen überhaupt mit diesem Thema Film, weil das scheint ja für dein Leben irgendwie eine ganz wichtige Rolle zu sein. Wie kamst du denn dazu, dass du dich so für Film interessierst?
Ja, die Schulzeit hat begonnen, bin ich bei der Fotografie und wie üblich in den Schulaktivitäten viel gemacht. Und dann spätes Zeitraum hatte ich schon bei einer Tageszeitung dort sogenannte Praktikum, dann Ausbildung und dann weiter beginnt die ganze sogenannte iranische Revolution. Mhm. Und da hat sich so Sache geändert. Und dann hat schon vor dem Zeitraum angefangen, auch viel mit 8mm und so weiter, aber ich weitergemacht, ehrlich gesagt. Und dann Exil war so eine Möglichkeit, weiter konzentrieren an das, was ich gemacht habe. Also ich komme aus klassischer Form der journalistischen Dinge, Fotografie und ja.
Hm. Und du hast jetzt, kannst du mich mal kurz mitnehmen in den Iran vor der Revolution?
Also Iran vor der Revolution, als ich eine junge Mensch, so 70 Jahre alt war, die kann ich so erzählen, allgemein, dass natürlich die Stimmung, also welcher Zeitraum, also das in Zeitraum, diese paar Jahre vor der Revolution war sehr entscheidender Punkt war, wo viele Leute, sage ich so, Gesellschaft, politisch oder so ähnliches, selbst, wie nennt man, engagiert haben. Mhm. Also es gab den Zeitraum, die plötzlich viele Bücher konnte man lesen. Das sind alles 3-4 Jahre, also sagen wir so zwischen 75, 76, ne?
Okay.
Also aber die war nicht erlaubt, das konnte man aber bekommen, sagen wir so, unter Tisch. Mhm. Also das gab bestimmte Bücher, bestimmte Romane und so weiter. Das war von jungen Menschen sehr entscheidender Punkt war, ne? Dass das zu lesen und so weiter. Das, die Freiheit war sehr beschränkt damals vor der Revolution. Und da gab es natürlich Aktivisten wie Studenten, Studentinnen, das haben so auch verschiedene Perspektive. Künstler, Kulturschaffenden, auch Ähnliches. Ne? Das, also, ja.
Hm. Und ja, du bist dann irgendwann, musstest du gehen, wolltest du gehen? Also kannst du vielleicht was dazu erzählen?
Also, ich musste vor der Revolution, wie gesagt, aufgrund dieser Einschränkung, viele Studenten, viele junge Menschen besonders haben versucht, so Sehnsucht nach Freiheit. Deshalb überhaupt diese Grund der Revolution war. Aber viele Menschen, natürlich besonders die Studenten, Studentinnen, Intellektuellen, Schriftstellern, Kulturschaffenden, Künstlern, haben nicht gewünscht den Mollah oder Ayatollah, sondern Veränderungen, ne? Sehnsucht. Abgesehen, wie Ergebnisse war, das ist eine andere Frage, aber das wollte ich sagen, das war nicht so einfach die Revolution vor dem Ayatollah, sondern Revolution für Besserungen. Ne? Mhm. Das war der Hintergrund. Und ich war damals auch so, wie gesagt, in Tageszeitung. arbeitet und die geht auch so viele Veränderungen. Anfangs sagt, so genau nach dem ein Jahr nach der Revolution beginnt die Diskussion um Universität und ganze, sage ich so, mit Einschränkungen, sogenannte Universität, eine Kulturrevolution. Okay. Ayatollah hat Kulturrevolution. Durch Kulturrevolution gab es viele Einschränkungen von ja, viele Studenten, Studentinnen, Professoren, Dozenten. Aber diese Einschränkungen Stück für Stück, schrittweise passiert, nicht heute auf morgen, sondern nach dem 80er Jahre, 81, 82, schon beginnt diese sogenannte Besatzung der US-Botschaft und Golfkrieg und alles. Und dann Stück für Stück der Freiheit ist alles geschnitten worden. Und ich sollte auch so irgendwie in Krieg oder beziehungsweise der Einschränkung der ganzen Journalisten, Aktivisten und so weiter. Und ich habe mich so ja, entschieden, erstmal vorübergehen, Ausland gehen. Mhm. Der Vorübergehen ist auch 40 Jahre oder 35 Jahre.
Bis heute. Ja, dann bist du irgendwann nach Deutschland gekommen. War das dein Wunschland, wo du hin wolltest?
Nee. Das sind keine, also es gab keine Katalog, welche Land möchtest du reisen, sondern nach den Möglichkeiten. Es gab die Möglichkeiten durch irgendwie eine, ja, Möglichkeit, und dann bin ich nachgegangen und dann kriege ich so, ja, diese Möglichkeit, und da habe ich ein Glück gehabt, so konnte ich so erstmal überhaupt Ausland kommen, ne? Mhm. Und dann, aber die ersten Jahre realisiert man, egal wo du bist. Also ich glaube, wenn man nicht freiwillig aus einem sogenannten Zuhause weggeht, also egal wo du bist, spielt keine Rolle. Du bist immer dort, also mit deinen Gedanken. Also wenn man geflüchtet ist, immer der Blick hat zurück an dem Ort, wo du abgehauen hast. Ne? Mhm. Und dann hat zu wenig Blick an Perspektive oder Zukunft.
Mhm. Das ist das. Du bist nach Berlin gekommen damals, ne?
Ja, richtig, von Berlin.
Aber das war noch West-Berlin, oder?
Ja,
das war
das war West-Berlin. Eine bekannte Freundin von mir waren in Oldenburg. Und dann, da musste ich durch den Zug hier und dann, ich glaube, Fahrkarte habe ich noch bewahrt. Also durch den West-Berlin, also Ost-Berlin. Und dann bin ich so West-Berlin und es ist ein Kapitel für sich ist. Also diese Veränderungen und Wiedervereinigung, vor der Wiedervereinigungen. Mhm. Also das ist sehr interessant, so aus heutiger Perspektive natürlich.
Mhm. Das ist. Ja, wie ist, also warum hast du dich da also entschieden, nach Oldenburg zu gehen? Ich meine, du kamst aus Teheran, das ist ja eine Riesenstadt. Berlin ist ja auch eine Riesenstadt, also. Warum also, dann das platte Land?
Richtig. Der platte Land oder beziehungsweise diese kleine Ort, Provinz, hat mit meiner Bekannte zu tun. Also man denkt pragmatisch, wo gehst du? Das suchst du einfach Bekannte, Freundin. Und dann habe ich in den Kontakt hergestellt worden mit meiner Bekannte hier in Oldenburg. Mhm. Und ich wusste nicht, was ist Oldenburg, wo ist Oldenburg? Dann bin ich natürlich spätestens im Karte geguckt, oh Gott, wo bin ich gelandet? Ne? Das ist so ein Loch in der ganzen Republik. So. Und dann, ja, und dann bin ich so, weil ich konnte damals bei Bekannten wohnen, ohne weitere Probleme. Ich musste nicht so Wohnung haben. Also so Anfang orientiert sich man an diese Freundinnen, Bekannten und so weiter. Diese Freundin war für mich eine richtige, tolle Möglichkeit. Ne? Das ist.
Mhm. Du hast ja gesagt, dass man, wenn man flüchtet, man immer noch erstmal die ersten Jahre irgendwie immer an dem Ort bleibt, von dem man weggegangen ist. Oldenburg ist heute deine Heimat. Wann hat das angefangen für dich, dass du dich mit Oldenburg identifizieren konntest?
Ja, besser verstehen. Ne? Also Leute verstehen, mich auch verstehen. Und dann versucht man so, sich so, wie nennt man? Also der braucht diesen Prozess der Entwicklung. Ist ein Prozess, wenn man irgendwo ankommt. Und dann, das hat natürlich mit dem Mensch, wo der Geflüchtete oder Immigranten oder Exilanten, ist egal. Mhm. Dieser innere Prozess ist wichtig. Und ich glaube, wo mir klar war, ich konnte nicht zurück. Da ist klar geworden, es gibt keinen Weg zurück zu Iran, du bleibst hier. Aber das ist nicht so einfach in einen Satz gesagt, sondern mit vielen Widersprüchen, mit vielen Krach und Trach mit sich selber und innere Widersprüche auch mit außen, und dann irgendwie schließt man Frieden mit sich selber und mit der Welt.
Du machst sehr viele Filme über Oldenburg. Also du hast gemacht über Firmen und deren NS-Geschichte. Du hast über Vertriebene dort Filme gemacht. Also du machst sehr viel lokale Geschichte. Ist das etwas gewesen, was so entstanden ist in der Zeit, als du angefangen hast, dich mit Oldenburg auseinanderzusetzen und mit deiner Heimat, was es ja wahrscheinlich dann jetzt ist?
Also der erste Mal, das ist meine, wie nennt man das? Ich suche immer die Fotografie, ne? Mhm. Und dann, ich hatte keine, am liebsten wollte ich immer weiter über Iran oder und so weiter. Aber diese zwei Welten habe ich schon immer. Ne? Und dann Oldenburg beginnt mit dem Sache, überhaupt neugierig zur Stadt. Wo bin ich, mit wer hat es zu tun oder wo die ganze Sache ist. Also so. Mhm. Und dann natürlich habe ich mit vielen gesellschaftlichen Gruppe, kulturelle, politische Gruppe viel zu tun gehabt. Und da beginnt meine Neugierig. Warum Leute denken so? Warum ist so? Diese viele Warum und diese Neugierig hat mich gebracht, das so mit dem Geschichte, wo ich lebe, auseinandersetzen. Und da hat schon, also Thema Fotografie natürlich sehr gute Möglichkeit ist, oder Film ist sehr gute Möglichkeit, so Archive nachschauen, nachdenken. Und das beginnt, die ganze Auseinandersetzung. Und das ist nicht nur, also regionale Geschichte, ich habe versucht, so erstmal meine eigene Umfeld verstehen und dann weiter den Rest der Welt spiegelt. Also das heißt nicht nur Oldenburg, sondern es gab immer Verbindungen zwischen Oldenburg und Krakau in Polen oder in der Ukraine oder Belgien, Niederland. Zum Beispiel, wenn wir bei Zweiter Weltkrieg bleiben, Oldenburger Dragoner, die Militärtruppe waren auch Ukraine, Russland und ganze westliche Ecke, Frankreich und nur Besatzung. Ne? Und da wird man so darüber irgendwie informiert, also wenn man neugierig ist. Mhm. Also das heißt, versucht man so eigene Umfeld darüber hinaus wird aus der Perspektive Oldenburg Welt sehen.
Hm. Meine Frage, also was ich mich gefragt habe dabei ist, ich meine, du kommst aus dem Iran, das heißt, du hast nicht diese deutsche Sicht auf diese Dinge. Gerade wenn du jetzt dich irgendwie mit den jüdischen Überlebenden auseinandersetzt oder eben auch die Einwanderungsgeschichte. Ich frage mich dann halt, oder ich habe mich gefragt, wie oft bist du da irgendwo angeeckt, hast dir Feinde gemacht, weil du Dinge vielleicht anders benennst, wie wir sie immer in unserem, ja, man kennt ja denjenigen oder ne, es gibt noch Überlebende davon oder so. Man schützt, also man ist ja da immer ein bisschen vorsichtig. Wie war das bei dir?
Also ich hatte zuerst wollte ich an diese jüdische Leben oder Thema Zwangsarbeit, Zwangsarbeiterin oder andere Verfolgergruppe, Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen, was weiß ich. Es hat mich so natürlich deutsche Geschichte erstmal verstehen. Ne? Das ist warum. Warum in Oldenburg, in große Platz wie Pferdemark heißt es, so damals 20.000 Oldenburger begrüßen Adolf Hitler. Warum diese Begeisterung, diese kleine Provinz, kleine Ort, sage ich so. Ne? Mhm. Das war 1931. Das heißt, bevor du überhaupt in der NSDAP Macht über das Deutsche Reich. Ne? Mhm. Und das sind von dieser Frage und Verfolgung dieser Menschen, ich habe auch so diese solidarische Haltung mit dieser Verfolgung. Egal welche Verfolgung. Ne? Als jüdische Zwangsarbeit, Kommunisten, Christen, Das habe ich schon so verstanden. Diese ähnlichen Bilder konnte ich nachvollziehen. Ähnliche, nicht vergleichen, sondern diese Verfolgung der Menschen. Also wir haben im Iran Menschen aus Grund, religiösen Gründen, Baha'i, würde in öffentlich irgendwo aufgehängt. Kommunisten werden öffentlich aufgehängt und so weiter. Ne? Das sind so Ähnliches. Und da für mich war eine gute, ja, Studium, das hier verstehen. Und das, und dann natürlich, ich war wie unbelastete Kind damals hier. Und ich wusste nicht, welche Reaktion ist. Und da gab es so, ja, ich habe mit dem, sage ich so, die Oldenburg oder regionale Geschichte oder mein Vater ist nicht hier geboren oder ich selber nicht so direkt mit dem beteiligt war. Und dann später habe ich gedacht, oh Gott, was habe ich schon gemacht? Wie ähnlich wie ein Kind, wenn irgendwo in der Steckdose mit irgendwas so rumspielt. Ne? Mhm. Ich wusste nicht, wie die Reaktion heftig ist. Also ich hatte wirklich so ein paar Jahre nach meinem Ankommen und dann diese überhaupt kulturelle Aktivität meine Karriere kaputt gemacht. Durch diese Aktivitäten, durch diese Auseinandersetzung mit NS-Zeit. Oder überhaupt schattende Geschichte der Stadt und Region. Also es gibt zwei Gesichter. Einmal Leute sind total verständnisvoll. Ja, da kommt aber. Oder Kulturschaffenden, Künstler, nach dem Motto, schweigen wir, liebe Schweigen, aus dieser hier öffentlich darüber Stellungnahme beziehen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also zum Beispiel eine kleine Stadt wie Oldenburg, wie damals 30.000, 40.000 Einwohner oder ich weiß nicht, wie viele Einwohner, ja. Und dann plötzlich 400, 500 Menschen einfach so deportiert hin oder Häuser enteignet oder über 30, 40.000 Zwangsarbeiten. Das heißt, jeder Oldenburger hatte damals jede dritte Oldenburger hat eine Zwangsarbeiter gehabt. Wenn man Anzahl des Zwangsarbeiter durch Bewohner, ich will auch sagen, die waren alle beteiligt irgendwie. Das war andere Zeit. Und dann natürlich, wenn man versucht, das aufarbeiten, dann geht los. Ne? Erstmal, wie nennt man, schweigen oder verweigen oder beleugnen oder, ja, das habe ich nachher verstanden, wie Lüge hat unterschiedliche Gesichter hier. Ne? Mhm. Wie Leute sich belügen und betrügen. Ne? Das ist ein bekanntes Phänomen bei Menschen. Also ich habe verschiedene Formen mit diesen Themen auseinandergesetzt. Also von unbeliebtheit und es gab Leute, die total bei der Sache unterstützen haben. Das war nicht so, ich habe es alles gemacht, sondern es gab wirklich viele Oldenburger, viele Menschen, die ermöglicht haben, dass diese Projekte realisieren. Und wie übliches Leben, man hat Freunde, man hat Gegner, sage ich so. Ne?
Also ich habe ja so ein bisschen geguckt, was du so an Filmen gemacht hast. Kann man davon leben, von dieser Arbeit?
Ich bin seit 3-4 Jahren, meine Arbeitgeber ist für ein Werkstatt Film. Mhm. Aber vorher war meine Arbeitgeber war arbeitsarm. Oder wie soll man sagen? Nee, kann man nicht leben. Also, wenn man wirtschaftlich mit dieser Arbeit kannst du nicht leben, sondern umgekehrt musst du als eigene Tasche bezahlen. Mhm. Also, es ist jetzt auch so. Also, man muss irgendwie an der Sache, besonders diese Thematik und die Dinge, was wir machen hier, man muss erstmal selbst überzeugt sein und ein Stück so verliebt sein und verrückt sein, sonst funktioniert nicht. Mhm. Also, der wirtschaftlich, solche Projekte, auch gerade im Hinblick neue Projekte, das kann man nicht wirtschaftlich leben, sondern. Also, die Kultur generell ist eine wie Bildungsgeschichte, wie Schule. Ne? Eine Lehre wird bezahlt durch diese irgendwo, aber das kann man nicht so wirtschaftlich. Das ist irgendwie, für mich war minimale oder viele Kollegen, was ich, und viele Menschen, was ich kenne. Ne? Es gibt eine, sage ich so, Sichtweise, Kultur als Ware, Kultur als harte Währung. Und es gibt, versucht man Kultur also Kunst und Kultur aus einer gesellschaftlichen
Aufgabe. Verpflichtung.
Ja, und so weiter. Aber es ist so, wie die Gesellschaft ist. Ne? Das ist, gibt es Kollegen, Kolleginnen, so egal mit wem, Hauptsache meine Gehalt stimmig ist. Ne? Also ich formuliere ein bisschen so anderes. Aber das in jedem Fall, das kommt darauf an, was man will. Welche Erwartung hat man mit dem Sache? Was möchtest du? Also ich glaube, jeder Mensch fragt sich so, ne? Warum mache ich das? Ne? Und das wirtschaftlich kann man nicht reich werden und dann muss man, in jedem Fall muss man selber an sich glauben, ne? An dem Thema, an dem Sache unbedingt überzeugt sein. Sonst funktioniert nicht, denke ich.
Ja, ja. Da kommen wir zu einem Film, da bist du mir das erste Mal aufgefallen damals. Das ist ein Film, der beschäftigt sich mit dem VfB Oldenburg. Jetzt habe ich nirgendwo von dir gelesen, dass du ein Fußballfan bist. Wie kam es zu dem Film und wie bist du damit umgegangen, als man an dich herangetreten ist und gefragt hat, ob du das vielleicht machen möchtest?
Also, der eine von diesen, ich bin nur sportmäßig, bin ich nicht fußballorientiert. Damals war ich schon nicht fußballorientiert. Im Iran war ich schon Handball, hat ein bisschen gespielt, nicht Fußball. Und das war irgendwie im Iran, bei Fußball war ich schon eine ganz schwache Mannschaft. Und alle haben gelacht, warum? Dritte Liga habe ich schon immer. Und dann habe ich schon, Leute haben gesagt, warum willst du nicht an erste Liga und Stärke? Und ich habe immer irgendwie an dem Mannschaft, wo immer verloren hat, geglaubt. Das ist als eine meine eigene Phänomen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, sei die Problem ist oder damals. Und dann hier in Oldenburg, das bin ich reingekommen an eine ganz tolle Freund von mir oder sehr jahrelang. Wir sind zusammen viele Projekte gemacht und damals Jan Krieger war damals in einer Schule in Oldenburg, hat bei uns ein Projekt mitgemacht, dort unsere Kontakte damals geblieben, bis heute. Ich habe vorgestern Jan gesehen. Und Jan irgendwann fragt mich, du wusstest das, was ich mache, fragt mich, hast du Lust irgendwie über Fußballfilm machen? Ja, warum nicht? Aber der erste Mal hat sie mit dem Stadion gegangen. Ich habe nicht so mit diesen Fan, hat mich immer Besonderes aufgrund meiner Geschichte, habe ich schon immer Angst gehabt, so diese Masse der Leute, Fan. Ich konnte wirklich so, aber ich habe so Therapie gemacht, ein paar Mal in das Stadion und diese Masse habe ich schon geschwommen, fand ich total nett, warum nicht, ne? Und so komme ich Stück für Stück und dann total tolle Menschen habe ich kennengelernt. Ich konnte nicht glauben, diese Leute, wo schreien und so weiter, so klug sind, so offen sind. Und das hatte schon mich so beeindruckt. Und da kommt die Idee, wo der Jan gesagt hat, lass uns so viel machen mit Jan und Jan-Rik und ein paar andere Leute, haben wir angefangen, Themen erstmal. Ja, wir haben 2-3 Jahre gebraucht, über VfB viel machen. Ne? Und dann natürlich, ich wusste, dass ich habe eine Voraussetzung gehabt, dass der Thema, wer über Oldenburg etwas macht, schreibt oder versucht ein bisschen über Historien, kommst du nicht ohne VfB. Fußball gehört diese Gemeinschaft, gehört der Stadt. Also Geschichte der Stadt Oldenburg ohne VfB in dem 20er, 30er, 40er, 50er, 60er. Also gehört immer, der VfB hat sich so immer war präsent, sage ich so, in der Geschichte der Stadt. Und ich glaube, unabhängig mit VfB, der Fußball ist eine Sportart, wo viele Leute sind begeistert, aufgrund sehr allgemein, sehr günstig ist. Jeder kann mit ein paar Euro in das Stadion gehen, Fußball anschauen, ne? Braucht keine Golfplatz, also sehr demokratisches Spiel ist, ja, oder?
Ja, ja, klar, das ist.
Sehr, sehr, ja, und dann, ich finde sehr sympathisch, unabhängig, was weiß ich so, es gibt natürlich viele Themen, darüber kann man diskutieren, unterschiedliche Meinungen haben, aber ich finde allgemein sehr, sehr tolles Spiel ist, weil, wie gesagt, diese Gemeinschaft und viele Leute können einfach so beteiligen mit diesem Sport, das ist nicht so.
Mhm. Das heißt, du bist bei den anderen Projekten, die du vorher schon hattest, bist du auch immer wieder über den VfB Oldenburg gestolpert?
Ja. Also es gab immer so, zum Beispiel, wenn ich über, ganz Beispiel, wir haben über diese jüdische, ich hatte schon über das jüdische Leben in Oldenburg Filme, Ausstellung, Stadtrundgang, viele, und dann hatte ich schon einen Herr, so eine berühmte Oldenburger Kaufmann, der Innenstadt Geschäfte gehabt, der war auch Sponsoren der VfB, Tennisplatz. Der hat schon, ja, 3-4 jüdische Kaufleute in Oldenburg waren, sogenannte, haben Anzeige gestattet oder VfB finanziell unterstützen. Ne? Und das kommt automatisch zu, es gibt einen Zusammenhang. Also ob die jüdische Leben ist oder andere Dinge, man kriegt immer mit, ne? Das, was diese, ja.
Jetzt würde mich aber interessieren, Fußballfilme, das ist ja schon ein bisschen schwieriges Terrain, würde ich sagen. Also ich kann mich nicht an so viel erinnern, die ich für gelungen halten würde. Von daher, wie geht man daran?
Also, da versucht man, also wir haben, also die verschiedene als Gründung, die, wie hat sich von, also wenn wir bei Oldenburger VfB bleiben, versucht man eine Chronologie oder eine Zeitreise, ne? Wann hat sich so der Verein gegründet? Warum? Und welche Voraussetzung hat der Verein gehabt? Und wo und wann? Diese paar Grundfragen. Und dann versucht man verschiedene Epochen, 20er, 30er, 40er, 50er, 60er, ne? Bis, ja, das sind jede Epoche irgendwie zusammen Material erstmal einen Durchblick kriegen. Also, der braucht man erstmal Durchblick und dann versucht man Schwerpunkt und tief, vertiefend und so, ja.
Also. Das heißt, du hast einmal die Vereinsgeschichte des Vereins sozusagen durchgearbeitet.
Nee, nicht alleine. Also, wie gesagt, wir waren ein Kollektiv, ein Team. Und es gab immer regelmäßige Treffen und dann haben wir immer Materialien, Bücher, Literatur, das Internet recherchiert, Zeitzeuge zugehört und dann haben wir versucht, alles oder Filmmaterial, Fotomaterial, Ansichtskarte und dann haben wir versucht, irgendwie zusammenzustellen, das ganze Material. Und dann muss man, jeden Fall muss man Geduld haben und dann richtig durchgehen. Also, also man kann nicht einen Film machen, ohne irgendwas zu sich so richtig vernünftig informieren, ne?
Ja, klar. Kommen wir zu einem, also du hast ja dann, bist ja weiter in dem Terrain Fußballfilme geblieben, wenn man so will. Oder wie würdest du es eigentlich sagen? Dokumentarfilm oder wie würdest du es bezeichnen? Was jetzt den VfB Oldenburg angeht und was vielleicht auch das, was worauf wir jetzt gleich kommen, Zeit zum Atem holen, ja. Was das angeht?
Also die sind ja dann dokumentarisches. Also dokumentarisch im Sinne, die ganze, ob die Menschen etwas erzählen oder durch Dokumenten oder die Art und Weise, also ein Dokumentarfilm ist, dokumentiert etwas über deine, ja, Themen. Ob der Geschichte eines Fußballvereins ist oder aktuelle Situation Frauenfußball im Iran. Ne? So, aber es gibt innerhalb des Dokumentarfilms, sage ich so, ganz Unterschiede, ja. Aber will ich nicht vertiefen. Aber in Kategorie Dokumentarfilm. Ja.
Okay. Kommen wir mal zu diesem Film Zeit zum Atemholen. Der ist 2022 erschienen. Du hast in dem Falle, wie muss ich mir die Arbeit vorstellen? Du hast ihn ja eher geschnitten, weil gedreht hast du ihn ja nicht, ne?
Nee. Also der erstmal so Hintergrund, 2021, also 2021, irgendwie eine Ereignisse im Iran, lese ich die Nachrichten, eine junge Mädchen hat sich so umgebracht, weil die
Zahar Kodayari heißt sie.
Zahar Kodayari, ja. Und dann, die Nachricht hat mich sehr betroffen gemacht. Und dann hat mich nachdenklich gemacht und dann hat schon überhaupt ein bisschen angefangen zu informieren. Ne? Wie ist das Frauenfußball jetzt im Iran? Wie Frauen? Und da der Hintergrund. Und dann hatte ich schon versucht mit ein paar Kontakten im Iran. Und dann, ja, da habe ich schon gesagt, okay, da können wir vielleicht sowas machen. Und da haben wir schon ein paar Leute aus unterschiedlichen Städten im Iran, Freunde, Bekannten und so weiter. Und dann war klar, da kann ich einen Film machen. Also das bedeutet, wir müssen wir hatten damals eine Logistik aufbauen. Das wer macht was, ne? Mhm. Und die ganze Sache, Kontakte, wie wird, wenn wir kommunizieren miteinander und so weiter. Ich rede alles, was in dem Zeitraum des vor der Frauenrevolution war. Also das heißt, September 22, die wird ganz anderes aus. Ne? Und dann, ich habe den Film in Oldenburg, ich glaube, Juni gezeigt. Juni 22. Mhm. Das heißt, der war ganz vor diese ganze, gesellschaftliche Auseinandersetzung. Aber da konnte man nicht spüren, die ganze Geschichte. Aber ich will auch sagen, die Situation, Ausgangspunkt ganz anderes war. Ne? Das, mhm. Und ja, den Film haben wir so aufgenommen. Also die Kollegen, Kolleginnen im Iran haben aufgenommen. Und dann nach dem, ja, der Beratung und Wünschen und ja, was die wollten, der Film genau zusammengestellt wurde. Also das ist eine, sagen wir, eine Zusammenarbeit zwischen Menschen aus dem Iran und hier.
Nimm ich mal an der Stelle bitte mit. Du hast, also du lebst ja jetzt schon bald 40 Jahre, hast du gesagt, hier in Deutschland. Das heißt, du hast aber immer noch den Kontakt in den Iran gehalten und hast da auch immer noch zu Menschen, die vielleicht eher kritisch im Iran dann unterwegs sind, Kontakte?
Ja, also wenn man jemand über mich spricht, ich spreche einen Mensch mit zwei Lunge. Und eine rechte Lunge ist Deutschland, linke Lunge ist im Iran. Mhm. So. Und dann. Es gehört zusammen. Mhm.
So. Und bist du der Geschichte, bis zu dieser Tat, also bis zu dieser Meldung, dass sich das Mädchen angezündet hat, sie wollte ja ein Fußballspiel ihres Vereins sehen, ist dabei, also es ist halt misslungen und sie hat sich ja dann selbst angezündet. Bis diese Meldung rund, oder als diese Meldung rundging, war dir klar, dass Frauen im Iran kein Fußball gucken dürfen? Oder war das da für dich auch noch eine komplett neue Meldung?
Nee, das war Bekannte. Also wusste ich, dass die Einschränkung, die sexuelle Apartheid im Iran und so weiter. Aber es gibt Ereignisse, die Bewusstsein ist eine, aber Betroffenheit ist andere. Mhm. Also das ist so, ja, das hat sich bei mir neu entwickelt, neue Dynamik gebracht, also. Ich wusste, dass viele Einschränkungen Frauen im Iran haben. Was, wenn ich meine eigene Familie und Menschen, Freunde rede, weiß man, ne?
Wenn man versucht, über den Frauenfußball im Iran zu recherchieren, also ich habe das jetzt versucht vor dem Gespräch, da kommt nicht so viel bei rum, ehrlich gestanden. Von daher, was wusstest du, als du damals dir überlegt hast, okay, ich möchte dieses Projekt starten?
Ich habe versucht, so ein bisschen Struktur der Fußball im Iran, wie die ganzen Verbände funktioniert, Vereine und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also einmal offizielle Struktur, einmal nicht offizielle Struktur. Also wenn wir über Iran reden, müssen wir aber beachten, es gibt ein offizielles Leben und es gibt nicht offizielle Leben. Das heißt, diese doppelte Rolle Menschen dort haben. Ne? Das heißt, bei Arbeitsplatz, auf der Straße und einmal zu Hause oder irgendwie. Also bei Fußball, es gab, wusste ich, dass in Schachzeit gab es eine Mannschaft, der Frauenfußball, vor der Revolution, nach der Revolution mit Einschränkung und dann, ja, da habe ich schon versucht, durch Unterstützung der Freunde im Iran, dieses Material zusammenzustellen. Und dann gab es diese Ergebnisse, also hat sich so ergeben, der Film über die Akademie, eine Frauenakademie Fußball machen und da ein bisschen durch einen kleinen Überblick geben, was wie die Frauen wünschen und so weiter.
Kannst du mir, also das ist ja die Niloufar Abdalani, ne? Ja. Kannst du, also warum darf sie eine Sportakademie betreiben? Also das ist mir. Weil wenn man so über den Fußball, also wenn man so liest, dann hat der Fußball, ja, also dürfen Männer ja scheinbar entscheiden, ob die Frau zum Fußball gehen darf, also Fußball spielen darf im Park oder das eben auch nicht darf. Und da wurden, ich habe eine Meldung gelesen in irgendeiner deutschen Tageszeitung, einer aber glaubhaften, also meiner Meinung nach glaubhaften Tageszeitung, dass da auch ein Mann seiner Nationalspielerin, also seine Frau ist Nationalspielerin, verboten hat, dann mit auf eine Reise zu gehen zum Fußballspiel. Von daher, wieso darf sie das? Also kannst du mir das ein bisschen erklären?
Also diese Frau, was du gerade gesagt hast, diese, Entschuldigung, ich habe Dutz geduzt.
Nee, alles gut, gerne, gerne.
Oh Gott. Also die Frau Ardalan selber ist auch betroffen. Das war die Frau Ardalan. Sie wollte in Ausland Fußball spielen, der Mann hat nicht erlaubt. Deshalb, von diesem Mann hat sich getrennt. Und das war für mich diese sympathische Haltung, ne? Diese so selbstbewusste Frau, die gibt's. Also viele solche Frauen gibt's im Iran.
Was bedeutet das, sich von Mann trennen? Also ich gehe davon aus, das ist anders wie in Deutschland. Also hier kannst du ja dann deine Tasche packen und dann gehst du halt woanders hin und lebst dann eben weiter.
Also wir müssen immer die andere Planete vorstellen. Also wenn wir aus Deutschland rausgehen, sogar innerhalb der Europa, gibt es ganz Unterschiede vor der Lebensformen und so weiter. Aber ich will sagen, wenn man über Iran redet und vergleichbar mit Deutschland, reden wir über zwei verschiedene Planete. Ne? Das ist so Erde und Mond. Aber das dort, innerhalb dieser Land, Menschen versuchen, selbst in dem Raum der Zensur, im Raum dieser Einschränkung, bewegen, etwas handeln. Ne? Also das heißt, der Widerstand gibt es auch verschiedene Formen im Iran. Frauenwiderstand. Nicht seit 3-4 Jahren, sondern nach der Revolution beginnt dieser Widerstand der Frauen und so weiter. Aber Wahrnehmung in der ganzen Welt ist mehr letzte 2-3 Jahre durch Frauenbewegung. Die Frauen, die Fußball, Freizeit, also von Frauen sehr wichtig war und ist. Die versuchen verschiedene Formen, besonders wir reden über die Generation nach dem Revolution in der Welt gekommen sind. Wir reden nicht über die Generation vor der Islamische Republik. Das heißt, wenn wir eine 20-jährige Mädchen jetzt Fußballfan ist oder Fußball spielt, der hat ganz andere Vorstellung. Ganz andere Vorstellung als diese ganze islamische Richtlinien, wer darf, warum Frauen dürfen dich in der Öffentlichkeit so machen oder so machen. Also die ganze.
Warum ist das so?
Also es gibt ganz große. Du meinst diese Generation, also diese unterschiedliche Denkweise.
Genau.
Sie wollte. Also, wir müssen vorstellen, ich versuche durch ein Beispiel, Wiedervereinigung nach der Wende, sagt man hier immer, wenn ich diskutiere oder wenn Leute immer reden, nach der Wende, vor der Wende.
Genau.
Ne? Im Iran ist auch Ähnliches. Da reden vor der Revolution, nach der Revolution. Und jetzt, vier Generationen sind nach der Revolution geboren und aufgewachsen. Die haben nur gehört, nur gelesen. Die haben mit dieser Kultur nicht aufgewachsen. Mit dieser Revolution, mit dieser, das ist eine, und die haben andere Lebensentwurf. Zweite, dritte ist diese Entwicklung, die ganze gesellschaftliche Entwicklung, besonders Medien. Medien spielt ganz große Rolle, soziale Medien. Wie gesagt, wir müssen achten, die Leute suchen nach dem jede Freizeit. Die Freizeit kann auch so in ein Restaurant gehen, von einer Frau mit Fahrrad unterwegs sein. Das ist Revolution, das ist Freiheit. Im Iran, in eine kleine kleine Stadt. Ich will auch sagen, für uns ist vielleicht sehr selbstverständlich ist, aber von die Frauen, ich rede über Frauen, wo immer Einschränkung, mit beschränkter Haftung leben dort, ne? Man weiß nicht so. Oder zum Beispiel eine schicke Kleidung anziehen, als Beispiel, ne? Eine von den jungen Menschen, das sind also mit Marke, das ist auch Freiheit. Also, dort, die Freiheit ist anders übersetzt wurde. Ob richtig oder falsch, muss man darüber diskutieren oder beziehungsweise kann man unterschiedliche Meinungen haben. Aber die Freiheit zeigt sich im Iran ganz unterschiedliche Formen. Fußball spielen, in ein Stadion gehen, einfach so schreien und unterstützen eigene Mannschaft, das ist das eine Freiheit. Es gibt mittlerweile große Fangruppe im Teheran als Beispiel, die große Persepolis, rote, Taj, blaue. Und die Frauen an sich treffen sich, ob in sozialen Medien, real oder, es ist unglaublich. Also ich wusste nicht, so starke, sag ich so, Truppe gibt es von eigenen Fans, organisieren das Fahrt nach dem Spiel, vor dem Spiel, nach dem Spiel, genau wie Rituale, was hier, was ich sehe. Und das sind dann, und ja, das sind alles so Freiheit mit verschiedenen Gesichtern. Und dass Leute versuchen, die Frauen besonders, die lernen dazu, wie Stück für Stück, ja, erobern die Freiheit, oder? Und es gibt immer zwischen Herrschaften, zwischen Polizei, zwischen Familie, eigene Vater, eigene Mutter, Bruder, Nachbarn, Islamische Republik, verschiedene, ja, die ganze Revolution gerade, dass es immer der Kampf ist. Der einzige, sag ich so, Betroffene, sind viele Menschen betroffen, aber Frauen ist besonders im Iran betroffen. Also das denke ich, ja, deshalb bei Fußball ist sowieso auch hier, sage ich so, Wahrnehmung anderes, Frauen und Fußball. Ne? Mhm.
Ja, hier ist es ja auch nicht so, dass Frauen schon immer Fußball spielen durften oder das gerne gesehen war, dass Frauen Fußball spielen.
Aber
so
wie gesagt, ja, ich möchte nicht vergleichen, aber ich will auch sagen, insgesamt im Iran sowieso aufgrund dieser patriarchalen Gesellschaft und die Struktur in der Hand der Männer sind und dann nicht nur Männer, sondern kommt dazu eine Religion, wo Frauen wird so mit viel Einschränkung. Also es gibt alle Religionen haben Einschränkungen mit der Frauenthema Frauen, aber Islam ist ganz besonderes ist. Besonders die, ob die Körperkultur ist, Moral ist, Sex geht, Musik ist, Tanzen ist und. Ich kann wirklich unzählige Themen. Und das Absurde ist, wenn Frauen Fußball spielen, dürfen nicht Teil der Körper sichtbar sein. Und wenn du guckst, die Frauen im Iran mit welcher Möglichkeit, also welche Kleidungsart spielen, das ist auch so Thema. Ne? Da sind viele, es gibt viele. Ja, irgendwann in der Geschichte wird, ja, diese unglaubliche, was wir heute erleben, das können nicht so, ja, das ist unglaublich, das, was abgeht.
Aber was mich halt, oder du musst es mir erklären, sind das die sozialen Netzwerke, die Möglichkeit, dass man halt an mehr Informationen rankommt, dass die Mädchen heute mutiger sind, wie vielleicht ihre Mütter das waren, oder ist das einfach ein Prozess, der einfach sie immer so weiterentwickelt? Keine Ahnung, dass jetzt vielleicht die nächste Generation, also die von den jetzigen jungen Frauen, dann irgendwann die Kinder, dass die dann vielleicht schon wieder einen Schritt weitergehen oder wie muss man, woher also, kommt das jetzt? Weil ja, ich hätte mir ja vorgestellt, dass nach 40 Jahren nach der Revolution, dass das ja immer schlimmer wird, das System, und die Leute dann halt dementsprechend immer weniger sich trauen und mutig sind.
Also, nach dieser Revolution, paar Jahre, manche brauchen ein paar Jahre, manche brauchen ein paar Tage. Die Enttäuschung geht los. Ne? Enttäuschung von dieser Revolution oder Veränderungen. Und diese Eltern, die Kinder von erster Generation dieser Revolution, haben Enttäuschung eigene Eltern. Lüge und Betrüger haben erlebt. Und die, sage ich so, beginnt der Prozess der Veränderungen. Veränderungen heißt es so, diese Leute gehen in Schule, die gehen in Universität, und diese Rolle dieser Frauen besonders, ne? Die Frauen sind überall sichtbar, aber unsichtbar. Das sind, sage ich so, sichtbar im Sinne Funktion in der Gesellschaft, die haben sie überall, zu Hause, bei Arbeitsplatz und so weiter, aber sie dürfen nicht. Sie dürfen nicht zum Beispiel als irgendwas Musik machen. Musiken singen irgendwas. Experimente dürfen nicht spielen, aber mit Kopftuch und so weiter, klar. Aber sie dürfen nicht singen. Ich stimme eine Frau, darf man nicht hören. Das ist nicht erlaubt, okay. Als Beispiel. Mhm. Also, und dann, und diese ganze Widersprüche und ganze Einschränkungen. Und das hat Leute Stück für Stück bewusst gemacht. Selbst haben diese Freiheit erarbeitet und studiert und dann jetzt schreien auf der Straße. Das heißt, der Prozess ist, das ist nicht sofort passiert. Soziale Medien spielt Rolle, eigene Familie, der Widerspruch mit sich selber und. Das sind verschiedene Elemente, wo Gesamte Entwicklung dieser Frauenbewegung, Frauenleben. Also wenn man achtet, was die Parole ist, Sansendegi Azadi, Frauenleben, Freiheit. Leben. Frauen, Leben und Freiheit. Wir reden über Leben. Einfache Leben, was wir hier total selbstverständlich halten. Aber dort Menschen müssen kämpfen für einfache Leben. Also zum Beispiel, wenn eine junge Frau mit einem Mann auf dem Park ist, der kann darüber die Kontrolle kommen, Basiji oder Revolutionsgarde oder Polizei. Wer ist das? Mit wem können Sie Personalausweis zeigen, ob Sie verheiratet sind oder nicht verheiratet oder sowas? Oder Kopftuch. Der ganze Beweggrund dieser Revolution war diese Mahsa Amini. Dann wo sie wegen Kontrolle Kopftuch verhaftet wurde und später stirbt aufgrund der Misshandlung. Und dann kommt genau nach der Beerdigung der Mahsa Amini diese Parole Jan Azadi, San Zendigi Azadi, Frauenleben Freiheit. Und das ist das genau der Botschaft war, bei Beerdigung der Mahsa Amini. Und ich denke schon, dass das hat schon Grundlage von Veränderungen. Und die Veränderungen, das heißt, Leute haben Mut bekommen. Diese Mut bekommen, sichtbar machen, eigene. Ja.
Ich will gleich nochmal zurück auf den Frauenfußball im Iran, aber dann ganz kurz. Aktuell ist es ja so, also am Anfang der Proteste hat man ja ganz viel davon mitbekommen. Gerade auf Twitter konnte man sehr, 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 sehr viele Videos dazu sehen. Mittlerweile scheint es sehr, sehr still geworden zu sein. Gibt es die Proteste noch oder sind die erloschen, wenn man so will?
Es gibt die Proteste, aber diese Proteste, gerade vor zwei Wochen, gab es diese Verhaftungen, zwei junge Menschen, wo die ohne Kopftuch waren und es gab von Passanten Widerstand. Also es gibt verschiedene Formen, dieser Widerstand geht weiter. Also wenn man heute ja, ganz normale verschiedene soziale Medien durchsucht, da sieht man, der jeden Dienstag im Evin-Gefängnis, berühmte Gefängnis im Iran und Teheran, gibt es immer hungerstreikende Frauen. Frau Mohammadi, der Nobelpreisträger, selber auch in dieser Hungerstreik beteiligt ist. Und ich will auch sagen, dass das ob im Gefängnis, ob der verschiedene Form ist, diese Widerstand. Und im Fußballstadion gibt es auch so, wenn man achtet, zum Beispiel bei dem Konflikt zwischen Palästina und so weiter, der Ostkonflikt. Und da gibt es andere Parole gegen Hamas zum Beispiel, ne? Obwohl nicht gewünscht ist. Also dieser Protest zeigt sich so an, wie nennt man, verschiedene Formen. Es ist nicht so wie 22, 23. Sie verändert sich zum Glück. Oder diese, ja, Leute regenerieren sich und dann versuchen, neue Formen finden und so weiter und so fort, ne?
Du sprichst aber mal ganz viel, oder wir haben bis jetzt darüber gesprochen, dass es Frauen sind. Was ist mit den Männern? Also, ich meine, manche Frauen sind ja auch mit Männern verheiratet. Also, wie verhalten die sich? Die müssen sich ja auch irgendwie verhalten.
Also, allgemein, die Männer haben so gezeigt und ganz genau, wenn man anfängt, der Bilder von 23, diese Proteststraße, Frauen auf der Straße, man sieht immer Männer sind dabei, immer Männer haben so als Unterstützung der Frauen aufgetreten. Und es ist unglaublich tolle Bilder, wenn man sieht, wie zum Beispiel Frauen nehmen Kopftuch weg und dann entzünden sie Kopftuch, aber drum dran sieht man viele, viele junge Männer. Diese jungen Männer haben so als Unterstützung aufgetreten. Und das ist ein Prozess, dass auch Männer gerade selber lernen, wie wir umgehen. Und ja, das ist das. Männer sind auch dabei, aber dieses Mal Frauen sind ja, lass den Fingerabdruck, nicht Männer.
Ist ja auch mal ganz schön.
Ja. Dass der 79. Revolution war, so Männerrevolution war, sage ich so. Ne? Mhm. Und die nächste Revolution ist die Frauenrevolution. Oder ist das so, dieser Prozess dauert so, genauso wie eine Schwangerschaft, da muss man Geduld haben. Und dann, ja, Frauen haben so Fingerabdruck hinterlassen.
Mhm. Kommen wir nochmal zu dem Fußball zurück und zur Niloufar Adalani, Adalan hast du sie, glaube ich, genannt. Ja. Diese Sportakademie, also wir waren da hängen geblieben, ob man das einfach so machen darf, ohne dass man Konsequenzen dafür einstecken muss oder hinnehmen muss.
Nee, das, also es gibt viele Aktivitäten, ist erlaubt, Fitnesszentrum und so weiter. Solange Leute mit Kopftuch rumlaufen oder die sogenannte islamische Sitten, ja, respektieren, ist kein Problem. Okay. Also sage ich so, eine Frau darf eine Akademie haben, es gibt Fitnesszentrum, wo die Frauen Fitness machen und so weiter und so fort. Solange diese, ja, islamische diese Gesetze oder beziehungsweise was Sportministerium oder Kulturministerium erlassen haben, sondern akzeptiert und respektiert, kein Problem. Solange ja sagt, kein Problem. Also das ist nicht alles Ja-Sagen-Sinn, aber das meine ich so generell, gesetzlich gibt es keinen Widerspruch. Ne? Das können Frauen machen.
Gibt es da auch einen Ligabetrieb? Also spielen die richtig in einem Ligabetrieb oder Meisterschaft?
Ja. Richtig, genau. Meisterschaft.
Ja. Dürfen Männer da zuschauen oder sind dann Männer an der Stelle auch verboten?
Jetzt geht's los. Also nicht Männer, sondern eigene Familie, Cousine, Bruder dürfte auch nicht anschauen. Wo die Frauen spielen, die Männer dürfen nicht in das Stadion reinkommen. Das ist das Hauptproblem. Okay. Also, dass diese in dieser Islamischen Republik oder ja, aus Sicht dieser Herrschaften, die Frauen sind ein Objekt, sexuelle Objekt. Ne? Also, das heißt, die Frauen, also Männer dürfen nicht die Frauen, was wir sind, nackte Hand einer Frau sehen oder Teil der Körper oder das ist dieser, ja. Und deshalb die ganze Ideologie aus dem Bild der Frauen und Islam. Also das ist das Haupthintergrund. Und diese Islamische Republik versucht so eine Form, eigene Gesetz. Es gibt natürlich Unterschiede. In Türkei ist anderes als Irak. Es gibt Ägypten, islamisches Land, aber das sind Frauen ohne Kopftuch auch irgendwas zu arbeiten, leben und so weiter. Es gibt ganz unterschiedliche, sagen wir so, Interpretationen des Islam. Ne? Mhm. Aber im Iran, in jedem Fall, das ist das, nach der Revolution haben geschafft, diese Einschränkung in diese offene Gefängnis von Frauen hinbekommen. Leider.
Der Film heißt Zeit zum Atemholen. Kommt, glaube ich, daher, dass eine Spielerin gesagt hat, dass sie da zum Atemholen kommt sozusagen beim Fußball, weil sie da halt ein bisschen weg ist von diesen Regeln, die halt den ganzen Tag scheinbar oder den ganzen Alltag bestimmen. Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer erklären, was das für die Frauen bedeutet, dort auf dem Fußballplatz zu stehen und dann einfach Fußball zu spielen?
Also in diesem Fall wurden mehrere Frauen unter 22 waren in der Akademie, was die Leute Interview gegeben haben oder sehr. Und von diesen Menschen einfach von zu Hause weg, aus draußen etwas machen. Also jetzt sind natürlich, das sind richtig Fußballfans, Fußballliebhaber. Aber die wichtig war von den Leuten selbst von Haus raus und in Gemeinschaft erleben, einen geschützten Raum. Und dass diese Stück von zu Hause weggehen, paar Stunden selbst etwas selbst bestimmen, ohne irgendwas so, ne? Mhm. Das ist das Stück Freiheit.
Wenn jetzt jemand den Film sehen möchte, also ich weiß, dass du mir aktuell bist du ja auch auf Reise mit deinem Film, aber man hat ja die Möglichkeit, bei dir gibt es ja auch so ein Portal, wo man die sich anschauen kann, ne?
Ja.
Kannst, also den Link setze ich euch in die Shownotes, aber vielleicht kannst du es trotzdem kurz erwähnen, wie Mensch an den Film kommt.
Also besteht Möglichkeit, diesen Film natürlich irgendwo zeigen, Ne? Also dass das, aber wir sind dabei, beide Filme irgendwie verfügbar machen. Ne? Aber das muss ich so, jetzt kann ich nicht sofort sagen, ab wann. Aber wenn jemand will, auch so in einem kleine Gruppe, große Gruppe im Kino etc., kein Problem, einfach an info@werkstattfilm.de schreiben, bekommt eine Möglichkeit.
Mhm. Werde ich euch in den Shownotes verlinken. Was ist in dem neuen Film? Was findet da statt? Was passiert da?
Also dieser neue Film handelt sich so genau diese Thema Nationalmannschaft, die Frauen in Nationalmannschaft spielen. Aber dann ist Stufe anderes ist als der vorige Film. Bei diesem Film handelt es sich also, was die Frauen Fußballerinnen unter welcher Bedingung arbeiten, zum Beispiel medizinische oder wie viel Gehalt bekommen als Nationalmannschaft oder wie Training aussieht und wie Wahrnehmung und so weiter. Das sind verschiedene Themen, wo in diese kurze Film zusammengestellt. Der Film dauert ungefähr eine halbe Stunde, wie vorige Film. Und das sind verschiedene Themen, die Frauen sichtbar werden. Die werden von eigener Sicht problematisch, was sie haben, darüber, wie das man berichten, auseinandersetzen.
Ist das für die Frauen ein Problem, wenn der Film hier gezeigt wird? Also sprich, haben die mit irgendwelchen Konsequenzen unter Umständen zu rechnen, dass sie da sich öffentlich zeigen in dem Film?
Also ich habe jedenfalls durch Zustimmung und Zustimmung der Frauen und Menschen damals so Mut hatten, vor der Kamera etwas erzählt haben. Und nach der Zustimmung, der Film wurde geschnitten, bearbeitet und so weiter. Und dann die Konsequenzen, es kann alles passieren. Es ist richtig. Also das heißt, wenn eine Frau jetzt ohne Kopftuch oder ein bisschen Kopftuch nicht richtig gehalten wird, konnte verhaftet werden, konnte alles passieren. Alles im Iran, alles ist möglich. Alles ist möglich. Ich kann nicht ausschließen alles. Und ich habe selber aber das mit der Absprache mit Leuten. Das ist eine sehr ungewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Ausland und Inland.
Mhm.
Also das heißt, Konzept ist abgestimmt, Interview, Frage und so weiter und so fort.
Mhm. Werden die Filme, also sind die, können die, ich nehme an, die Frauen können sich die Filme ja mit Sicherheit anschauen, aber gibt es so an sich so die Möglichkeit im Iran, dass Menschen an diesen Film rankommen, ohne dass sie jetzt auf die deutsche Quelle sozusagen zugreifen müssten?
Nee. Also, aber dieser Film wird in verschiedene Kreise, private Kreise, besonders der Frauen, was sie vor der Kamera oder andere, der wird verschiedene Kreise gezeigt, der Film, jedenfalls.
Mhm. Gibt es von deiner Seite aus irgendwie den, oder gab es den Versuch vielleicht schon, sich mal an den DFB zu wenden oder hier mal zu gucken, ob irgendwie in den Fußballkreisen, in den geschäftlichen, ob man da irgendwie ja helfen kann, den Frauen im Iran? Weil wenn du sagst, da fehlt es an dem, ich meine, Bälle schicken, Fußballschuhe schicken, Trikots schicken, was auch immer man braucht, ist ja jetzt, wäre für die Herren vom DFB jetzt wahrscheinlich das kleinste Problem.
Ja. Also wir müssen, also das ist so, jetzt versuche mit diesem Film, mit verschiedenen Vereinen Kontakt aufnehmen oder ja, durch Öffentlichkeit solche Gespräche wie heute sagen, ey Leute, versuchen wir diese Frauenunterstützung. Wie sieht das Unterstützung? Ladet eure Verein, der nicht so 12, 20 Frauen sind, dann könnt ihr kleine Gruppe von iranischen Fußballern hier einladen, spielen, mit dem austauschen, mit dem diskutieren und so weiter. Also es gibt gewisse, viele Möglichkeiten, diese Frauen und Frauenbewegungen im Iran unterstützen. Ein Beispiel, wie gesagt, das können zum Beispiel, ja, die Frauen hier eine Tournee machen und ja, mit den Frauen austauschen hier. Und ich hoffe sehr, sehr, verschiedene Organisationen, besonders die DFB, Stiftung oder andere, die Arbeit unterstützen, ja.
Hm. Wie ist die Resonanz aktuell so bei diesen Vorträgen? Also, als wir in Kontakt getreten sind, hast du erzählt, dass du in Leipzig aktuell mit dem Film zuletzt warst. Und da gibt es ja auch immer Diskussionsrunden dazu, also im Anschluss an die Filme. Wie nimmst du das so wahr, was da so nach den Filmen nach den Vorführungen an Gesprächen stattfindet?
Also das gibt wirklich ganz unterschiedliche Reaktionen. es gibt unterschiedliche Leute, die Filme anschauen. Ja, also ich habe hier zum Beispiel bei diese paar, ich habe 3-4 Mal bis jetzt den Film gezeigt und es waren wirklich sehr gute Besuch und sehr gute Reaktion. Es gab Reaktionen, so haben mich so irgendwie ganz freundliche Art kritisiert. Die haben so gewünscht, mehr Revolution passiert in dem Film, mehr Schimpfen oder weiß ich nicht, der Film ist harmlos. Und es gab Leute, haben so durch den Mut der Frauen, was sie erzählt haben, die waren sprachlos, die haben in der Kino nach dem Film sofort haben sich gemeldet und dann haben so Ängste geäußert, wie ist möglich, den Leuten sowas erzählen, ne? Also passiert gar nichts und die haben mich immer gefragt und so weiter. Und das, es sind so eine Möglichkeit, den Leuten nachdenken, etwas entwickelt sich so, etwas Leute nach dem Film diskutieren, ob der im Kino nach dem Film direkt oder Leute im Kneipe gehen oder zu Hause. Und das ist das Wunderbare, was passiert oder passiert kann. Also ich habe mehrere Mail bekommen und unterschiedliche Reaktionen bekommen. Und das sagt, dass der Film wirkt.
Wenn jetzt jemand sich informieren möchte über das, was aktuell im Iran passiert, also was da noch an Revolution stattfindet, welche Quellen, wenn möglich, also wenn es deutschsprachige Quellen gäbe, was kannst du da empfehlen? Gibt es da Quellen, an die man sich, oder wo man schauen kann, wo man sich da weiter darüber informieren kann? Weil, wie gesagt, aktuell habe ich so das Gefühl, in den deutschen Medien findet das jetzt gerade nicht mehr so viel Platz.
Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt genau wie der Supermarkt, wenn man hier reingeht, gibt eine Theke oder These, wo der Käse ist. 1000 Käsemöglichkeiten ist, dann, wie man sich so konsumieren kann. Also wenn man in Netz geht, geht ein so ähnliches Bild. Entschuldigung, aber...
Ja, aber ich gehe davon aus, du hast ja bestimmt so ein paar Quellen oder ein paar, keine Ahnung, Zeitungsportale, Newsportale oder so, wo du dich wahrscheinlich informierst, also darüber, was in deiner Heimat stattfindet.
Ich habe natürlich versucht, so sogenannte persische Quelle, bei mir, ich informiere nicht deutschsprachige, es gibt so deutschsprachige allgemeine Tageszeitung oder Wochenblatt oder sowas, aber ich informiere mich so direkt des Persischen, zum Beispiel Familie, politische Gefangenen und Angehörige der politischen Gefangenen, die wunderbare Seite Tabadan, das, und dann Frau Ebadi, Shirin Ebadi, Frau Mohammadi, das gibt's immer so verschiedene, wie nennt man, ganz wunderbare Seite, also kann man in Instagram, ja, über Frau Mohammadi, was ich gesagt habe, kann man so sich informieren, auch englische Sprache, also es gibt mehrere Möglichkeiten, wirklich so. Aber Organisation habe ich keine Organisation, wie ich sage, der und dem Organisation. Amnesty International sage ich so allgemein. Und es gibt die deutschsprachige, paar deutschsprachige, aber ich habe nicht so alles in dem separat im Kopf.
Wie ist das eigentlich für dich? Machst du dich damit eigentlich auch zum Feind im Iran, also für die Regierungstruppen dort, wenn du mit solchen Filmen und mit solchen Themen unterwegs bist? Ich gehe mal davon aus, die werden ja schon beobachten, was da so passiert und wie man über sie berichtet.
Ich meine, es ist auch klar, also ich bin keine großartige Problem von der Islamischen Republik. Die Islamische Republik hat Probleme mit eigenen Kindern dort, vor Ort. Das ist das Hauptfeind, das ist die Hauptgefährdung von der Islamischen Republik. Also ich glaube, Menschen im Exil leben sehr wichtige Aufgabe haben, die Menschen unterstützen. Oder deutsche Bevölkerung oder französische Bevölkerung, diese Solidarität mit Menschen. Das sind natürlich Gefährdungen. Gefährdung ist das Ansehen der Islamischen Republik im Ausland. Ne? Also das ist das. Aber von dieser Islamischen Republik und Revolutiongarde, alles ist möglich. Wir wissen, dass alleine in der Bundesrepublik Deutschland seit 1980 über 20 Menschen im Heiligen Tag ermordet worden. Also in Berlin 4, 5 Leute, in Hamburg, in Bonn, überall diese Kommando. Es ist deutsche Behörde bekannt, sind Bundesverfassungsschutz weiß Bescheid und so weiter. Also die Gefährdung ist das ganz klar. Letztlich aktuelle Geschichte war diese jahrelange Aktivität Blaue Moschee und andere Zentrum, weil die Islamische Republik operiert nicht nur durch diese Botschaften, sondern durch verschiedene islamische Zentren, klein, groß und so weiter, dort operieren. Das heißt, Botschaften sind natürlich Koordinationsstelle. Die iranische Botschaften in Bonn, Berlin, Hamburg und verschiedene Städte, die koordinieren. Aber Operation wird in andere Häuser passiert, wie Blaue Moschee, wie andere kleine, große, sichtbare und unsichtbare Moschee. Und das sind so Gefährdungen nicht von iranischen Exilanten. Klar, von iranischen Exilanten, jede Aktivistin, da muss ich rechnen, irgendwas so, eigene Familie dort oder hier und so weiter. Aber es ist eine Gefährdung von diesen Menschen und dieser Organisation, Gefährdung von Demokratie und Entwicklung Deutschland ist. Und das finde ich sehr peinlich, ist diese Leute, wenn Infotisch machen in Fußgängerzone. Sehr peinlich ist. Aber was der wie Leute wird hier geduldet?
Wahrscheinlich, weil man sich zu wenig damit auskennt, nehme ich mal an.
Nee, stimmt nicht. Also Verfassungsschutz mit Fach weiß ganz, ganz genau. Also die Leute wissen. Also ja, normale Bürger, Bürgerin kann ich akzeptieren, die wissen nicht, wer ist was. Aber die Behörde, also die Behörde wissen, welche Moschee welche Aktivitäten hat. Oder welche Person mit diplomatischer Ausländerbehörde weiß ganz genau, welche Person mit diplomatischem Pass oder mit dem, mit dem Unterstützung der Islamischen Republik hier studiert.
Okay.
Und dann, das sind so Dinge, wo, sagst du, offene Geheimnis ist.
Ich werde euch dazu passend, gibt es von der Zeit einen Podcast namens Elbvertiefung, der beschäftigt sich mit Hamburg oder mit Politik in Hamburg und Gesellschaft in Hamburg, und die haben eine Folge dazu gemacht gehabt, zu dieser Moschee, und die werde ich euch dann entsprechend in die Shownotes verlinken, damit ihr euch dann noch tiefer einblicken könnt. Genau, Farshid, von meiner Seite her wäre jetzt alles gefragt, was ich fragen wollte. Gibt es aber noch irgendwas, worüber wir unbedingt sprechen sollten in diesem Bezug? Gerne, ja. wenn du sagst, du hast da noch irgendwas, worüber wir sprechen sollen, gerne.
Danke. Ich habe schon alles gesagt. Und ja, ich habe so viel geredet. Ich hoffe, schneidest du was so oder wie du selber. Aber sehr danke, was ich diese Möglichkeit habe, darüber, ja, Zuhörer, Zuhörerinnen informieren. Ganz herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank dir. Und es war sie, die 200. Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr es weiterempfehlt. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei euch für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Und bedanke mich im Speziellen nochmal bei Letim und bei Sabine. Ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.